Hekigan Roku Nummer 42. Hokuji's wunderschöne Schneeflocken. Hokuji verließ Yaksan. Yaksan ließ ihn von 10 Senkaku zum Tempeltor begleiten, um ihn zu verabschieden. Koji deutete auf die fallenden Schneeflocken und sagte: "Wunderschöne Schneeflocken, jede einzelne, aber sie fallen nirgendwo hin." Da sagte einer der Senkaku, der Senkaku hieß: "Wohin fallen sie denn dann?" Koji versetzte ihm einen Klaps. Sen rief: "Koji, ihr sollt nicht so heftig sein." Koji antwortete: "Wenn du noch von der Art bist und dich Senkaku nennst, wird Emma, der König der Hölle, dich nie loslassen." Sen erwiderte: "Und was ist mit dir selbst?" Koji gab ihm noch einen Schlag und meinte: "Du siehst, aber du bist wie blind. Du redest, aber du bist wie ein Taubstummer." Setsu kommentiert: "Schon anstelle deiner ersten Frage, warum triffst du ihn nicht mit einem Schneeball?" Setzt euch bequem hin, wenn ihr möchtet. Wunderschöne Schneeflocken, aber sie fallen nirgendwo hin. Ein sehr schönes Bild. Schließt die Augen und seht, wie ein Meer von Schneeflocken, große, dicke Schneeflocken, in einer ruhigen, winterlichen Gegend, eine nach der anderen, runterfallen und nirgendwo hingehen, weil sie sofort am Boden schmelzen. Genauso Regentropfen jetzt. Wo gehen diese Regentropfen hin? Die Schneeflocken sind da. Sie haben eine Existenz. Sie sind klar zu erkennen. Aber sie gehen ins Nirgendwo. Nirgendwo hin. Für unser normales Denken gibt es so etwas nicht. Wir haben ein Verständnis, eine Vorstellung von objektiver Welt, Gegenständen und Konstanz. Also etwas, was da ist, kann nicht einfach zu nichts werden. Es bleibt immer erhalten. Es gibt einen anscheinend in der Entwicklungsgeschichte von Kindern ein Zeitpunkt, wo sie dieses Konzept lernen. Bis dahin kann man ihnen irgendwie vormachen, dass man zum Beispiel Wasser oder Saft aus verschiedenen Gefäßen hin und her kippt, von größeren in kleinere oder von kleineren in größere Gefäße. Und sie glauben dann, die Menge der Flüssigkeit ändert sich, weil es in den Gefäßen unterschiedlich viel aussieht. Ab einem gewissen Alter, weiß nicht, 5 Jahre oder sowas, geraten, funktioniert das nicht mehr. Da wissen Kinder, das ist egal, wie ich das hin und her schütte. Es ist die gleiche Menge. Da verschwindet nichts, egal wie ich das hin und her schütte. Es gibt so etwas wie Erhaltungssätze in der Physik. Das heißt, obwohl es möglich ist, dass Materie sich auflöst oder sich umwandelt, ist das eben immer eine Umwandlung. Die verschwindet nicht ins Nichts. Wenn irgendeine Energieform sich in eine andere umwandelt, was durchaus auch bedeuten kann, dass Materie sich in Wärme umwandelt oder sowas, gibt es da eine Konstanz, das heißt, die Energie bleibt dabei die gleiche, die Menge der Energie. Das heißt, für unser Verständnis existieren die Dinge wirklich. Auch die Schneeflocken existieren wirklich. Und sie haben ein unabhängiges Sein. Und in gewisser Hinsicht existieren die Schneeflocken für uns ewig. Also wir können uns mal vorstellen, dass sie sich irgendwie umformen, dass da was anderes draus wird, dass Schnee zu Wasser geschmolzen wird oder so etwas. Aber dass etwas, was existiert, auf einmal nicht mehr existiert, das ist für uns sehr schwer zu erfassen. Das passt nicht zu unseren Denkgewohnheiten. Das ist auch einer der Gründe, warum es uns so schwer fällt, mit Veränderung umzugehen. Weil unser Denken sehr statisch ist. Unser Denken, wohlgemerkt, nicht unser Handeln. Evolutionär sind wir eigentlich darauf vorbereitet, mit sehr vielen verschiedenen Situationen umgehen zu können. Und mit sich ändernden Wirklichkeiten. Es gibt ja immer so Ernährungstrends. Einer davon ist ja Paleo-Ernährung. Und die Grundannahme dazu ist, dass man ermitteln kann, wie unsere Vorfahren gelebt haben, Zeit der Urmenschen. Und dass genau diese Lebensweise eigentlich für den Menschen optimal wäre, wenn wir uns alle so ernähren würden wie vor einer bestimmten Zeit, vorgeschichtlichen Zeit, dann würden wir uns eigentlich perfekt ernähren. Guckt man sich die Menschheitsgeschichte über diese lange Zeit an, hat man das Problem, dass man eigentlich nicht sagen kann, wie die Menschen sich dann damals ernährt haben. Wenn man wie die Paleo-Ernährung Bezug nimmt auf so riesige Zeiträume, also nicht nur 2000 Jahre, sondern 5000, 10.000, 20.000, 50.000 Jahre und sich die Menschheitsgeschichte über diese lange Zeit hin anschaut, dann kann man nicht sagen, Menschen haben sich so ernährt. sondern Menschen haben sich immer so ernährt, wie es gerade ging. In diesen 50.000 Jahren hat sich die Lebenswelt der Menschen dauernd geändert und ihre Ernährung hat sich geändert. Und die große Stärke des Menschen offensichtlich ist, sich an sich verändernde Umstände sehr gut anpassen zu können. Das heißt, ein Teil unseres Seins, ein Teil unseres Lebens, man könnte auch sagen, ein Teil unserer Programmierung ist überhaupt nicht statisch. Wir haben einen statischen Teil und wir haben einen nicht statischen Teil. Und dieser nicht statische Teil, der die Fähigkeit hat, mit vollkommen unvorhergesehenen Situationen umzugehen, ist uns nicht so bewusst. Er ist nämlich nicht so fassbar. Immer in dem Moment, wo ich irgendetwas aufschreibe und irgendetwas systematisiere, dann bewege ich mich in dem anderen Bereich meines Seins, meines Denkens. Das ist ein strukturierter Bereich, ganz grob vereinfacht, der mit Modellen arbeitet. Das heißt, zusätzlich zu der Welt, die ich erlebe, der Außenwelt, wie auch immer die jetzt sein mag, baut mein Geist eine Kopie dieser Welt, eine vereinfachte Kopie, ein Modell eben, und benutzt dieses Modell, um seine Interaktionen mit der Welt besser zu verstehen. Das heißt, alles, was ihm an Sinneseindrücken begegnet, unserem Geist, für das wird parallel etwas modelliert. Wenn ich einen Vogel schreien höre und etwas flattern höre, dann modelliert mein Geist dazu das Bild innerlich einer Wesenheit Vogel mit bestimmten Eigenschaften. Schlägt mit Flügeln, kann fliegen, schreit in einer bestimmten Weise. Und nicht nur, dass diese Vogelwesenheit in meinem Geist angelegt wird, es wird auch ein System daraus gebaut. Also, welche Arten von Vögeln gibt es? Wie ist deren Verhältnis zueinander? Das heißt, es werden alle möglichen Beziehungen zwischen verschiedenen Vögeln hergestellt. Größere Vögel, kleinere Vögel, stärkere Vögel, essbare Vögel, diebische Vögel, die meine Ernte klauen. Und alle diese Wesenheiten existieren in meiner inneren Welt, in meinem Modell. Ob diese modellierten Objekte in meinem Geist jetzt hundertprozentig dem entsprechen, was es in der objektiven physikalischen Welt gibt, ist erstmal unerheblich. Beziehungsweise es wäre sogar Verschwendung von Rechenplatz und Rechengeschwindigkeit. Deswegen sind die Modelle, die wir verwenden, nur gerade so gut, wie wir sie brauchen. Das kleinstmögliche, hundertprozentig exakte Modell der Wirklichkeit ist die Wirklichkeit selbst. Das heißt, wenn ich eine hundertprozentige Kopie der Wirklichkeit als Modell haben will, dann ist dieses Modell genauso groß wie die Wirklichkeit. Das heißt, ich müsste die komplette äußere Wirklichkeit in meinem Geist duplizieren, um damit umgehen zu können, um so ein Modell verwenden zu können. Viel zu kompliziert, viel zu aufwendig und überhaupt nicht notwendig. So viel muss ich gar nicht über die Welt wissen. Die Modelle haben den Zweck, in meiner Innenwelt eine Nachbildung der Außenwelt zu haben und mit diesem Modell Erkenntnisse sammeln zu können. Das heißt, wenn ich zum Beispiel eine Jagd vorbereite, muss ich nicht in mühsamen Trial and Error herausfinden, wie das funktioniert und tausende von Jagdstunden damit verbringen, irgendwelche Strategien auszuarbeiten, indem ich immer schaue, was funktioniert und was nicht funktioniert, sondern ich kann das Ganze etwas beschleunigen, indem ich mir einfach ein Bild davon mache, wie diese Jagd ausgehen könnte, wie das Gelände aussieht. Das Gelände ist in meinem Kopf. Die Tiere, die ich jagen will, sind in meinem Kopf. Die Verhaltensweisen, die ich bei diesen Tieren erwarte, sind in meinem Kopf. Und dann kann ich mir überlegen, wie ich meine Jagd organisiere. Und ich habe eine gewisse Chance, dass, wenn ich das dann hinterher ausprobiere, dass das tatsächlich passiert, genügend Übereinstimmung hat, dass mir das, was ich mir da ausgedacht habe im Vorfeld meiner Jagd, dass mir das etwas nützt. Tatsächlich ist es so, dass das, wie man sich vorstellt, wie Dinge funktionieren und was dann tatsächlich passiert, überraschend wenig miteinander zu tun haben. Und Tatsache ist auch, normalerweise lassen wir uns davon nicht frustrieren. Wenn wir das ständig tun würden, wenn wir uns immer gucken würden, anschauen würden, was meine Pläne, meine Vorbereitungen, was ich mir zurechtgelegt habe, auf der einen Seite waren und was dann passiert ist in dem Moment, wo ich versuche, sie umzusetzen und das nebeneinander stelle. Und wenn ich dann wirklich erwarten würde, dass das ungefähr 1:1 das Gleiche ist, dann müsste ich unglaublich frustriert sein. Aber diese Frustration tritt nicht auf, normalerweise. Unser ganzes Leben besteht darin, dass wir Pläne machen, mit diesen Plänen irgendwie in die Welt gehen und versuchen, die umzusetzen, und es passiert etwas vollkommen anderes. Nicht 100% anders, aber vielleicht 98%, 95%, irgendeine Zahl. Trotzdem gewöhnen wir uns das nicht ab. Warum? Weil auch diese 5% Ähnlichkeit immer noch ein Riesenvorteil sind. Es ist immer noch besser, ein bisschen rationales Verständnis zu haben, was passieren könnte, als gar keins. Wenn wir uns jetzt die politische Weltlage anschauen, hatten gerade Corona, jetzt ist gerade Krieg. Ansonsten haben wir auch noch Klimawandel. Alles Geschehnisse, die viel zu komplex sind, als dass wir sie in unserem Kopf nachmodellieren könnten. Jeder versucht das. Deswegen hat man immer Experten, die dann irgendwelche fachlich fundierten Meinungen, Einschätzungen haben. Und wir hören uns das an, versuchen uns das anzueignen, herauszufinden, welcher von den vielen Experten jetzt nicht alle das Gleiche sagen, denn jetzt recht hat, und versuchen uns daraus wieder ein Modell zusammenzubauen aus diesen vielen Expertenmeinungen, was denn jetzt die Situation tatsächlich ist und was damit passieren wird. Gerade bei Corona oder jetzt auch bei dem Krieg können wir die ganze Zeit feststellen, wir kommen nicht dahin, dass wir ein Modell erhalten, was die Zukunft für uns vorhersagbar macht. Niemand kann sagen, was in 2 Monaten passiert. Nichtsdestotrotz ist es immer noch nützlich, sich darüber Gedanken zu machen, was passieren könnte. Auch wenn wir damit auf keinen Fall voraussagen können, was genau passiert, wie man sich das früher im mechanistischen Zeitalter vor der Relativitätstheorie vorgestellt hat. Letztendlich ist man da davon ausgegangen, dass die Welt ein großes Uhrwerk ist. Und wenn man nur genau hinguckt, kann man eigentlich jede Entwicklung genau voraussehen. Das gibt es nicht. Aber auch wenn es das nicht gibt, helfen uns diese Modelle und unsere Sichten der Welt, die wir vereinfacht verwenden und mit der wir geistig interagieren können, ein bisschen besser vorbereitet zu sein auf das, was passieren könnte. Also, es ist eine nützliche Fähigkeit auf der einen Seite, diese Fähigkeit, eine innere Welt zu modellieren. Aber sie ist auf der anderen Seite auch eine unglaublich überschätzte Fähigkeit. Überschätzt insofern, dass wir eben immer davon ausgehen, wenn wir irgendetwas planen, dass es 1:1 so eintreten wird. Michael sagte immer, dass er das als Übung empfehlen würde, sich mal anzugucken, was man sich vorgestellt hat, was zum Beispiel im Laufe einer Woche passiert, wenn man irgendwie einen Termin hat, irgendjemand treffen will, irgendeinen Plan hat, was man sich vorher ausgedacht hat, was da passieren würde, was für Erwartungen man hatte, wie sich das Ganze entwickelt. Und dann, wenn dieses Ereignis dann tatsächlich eingetreten ist und vorbei ist, mal diese beiden Bilder nebeneinander zu legen. Das, was ich mir vorgestellt habe, was passiert, und das, was tatsächlich passiert ist. Und diese große Differenz sich anzuschauen. Wenn uns das bewusst ist, dann verstehen wir die Funktion dieser Arbeitsweise des Geistes. Der ist gar nicht dazu da, 1:1 die Wirklichkeit abzubilden. Und er ist auch nicht dazu da, uns eine Kristallkugel zu geben, mit der wir in die Zukunft schauen können und unfehlbar sind. Das funktioniert nicht. Und es kann nicht funktionieren. Er ist dazu da, um uns zu helfen, flexibel mit Situationen umzugehen, die wir noch nicht kennen. Wenn ich auf eine Situation treffe, bei der ich nicht weiß, wie sie ausgeht, wenn ich also nicht auf meinen normalen Schienen fahren kann, dann ist es meistens so, wenn wir irgendwie etwas Bedrohliches in der Situation sehen, dass unser Geist im Vorhinein anfängt, diese Situation durchzuspielen und verschiedene Ausgänge dafür zu finden. Was könnte passieren? Was mache ich, wenn das passiert? Und so weiter und so fort. In der einfachsten Form wie beim Spiel wie Schach oder Go. Wenn ich diesen Zug mache, welche Züge könnte der Gegner dann machen? Tatsächlich ist es auch für sehr gute Schach- und Go-Spieler nicht möglich, mehr als 5 Züge vorauszudenken, weil die Spiele zu komplex sind. Trotzdem würde man nie sagen, ja, dann versuch das halt gar nicht erst. Schmeiß die Steine irgendwie aufs Brett, schau, was passiert. Vertraue deiner Intuition. Das funktioniert nicht. Das heißt, diese Fähigkeit der inneren Nachbildung der Welt ist eine große Hilfe, wenn ich mir über ihre Grenzen bewusst bin. Das Problem ist, wie gesagt, wir verlieren ein Bewusstsein dieser Grenzen. Und das ist in einer technisierten Welt, in einer stark vom Menschen durchkultivierten Welt noch deutlich entscheidender als in einfachen, in Anführungsstrichen, naturnahen Gesellschaften. Die Tatsache, dass wir eine sehr große Wissenschaftskultur mit uns rumtragen, dass alles, was wir an Wissen weitergeben können, im Wesentlichen aus diesem strukturierten Wissen gehört, das bewirkt, dass wir das Gefühl haben, dass wir tatsächlich Herrscher der Welt sind. Dass wir wirklich die Welt zu 100% kontrollieren könnten. Dieses Hilfssystem, was eigentlich nur dazu da ist, unsere Chancen etwas zu verbessern, indem es uns hilft, spielerisch Sachen vorher auszuprobieren, kann dazu werden, dass wir einen inneren Kontrollfreak haben. Einen Diktator. Das heißt, wir haben eine Vorstellung, wie Dinge zu sein haben. Dann basteln wir uns das in unserem Geist zusammen, wie das funktionieren soll. Und dann muss es 1:1 so funktionieren. Passiert das nicht, dann schrauben wir an unseren Möglichkeiten und an unseren Methoden. Dann sagen wir, okay, unser Modell war falsch. Wir müssen unser Modell etwas anpassen, ein paar Parameter ändern, an unserer Methode arbeiten und dann machen wir genau das Gleiche nochmal. Aber das Ziel war genau richtig, der Weg war genau richtig, wir haben nur ein paar kleine Fehler in der Modellierung gemacht. Auf die Art und Weise verstricken wir uns immer mehr in diesem Denken, in diesem strukturierten Denken. Und das, was eigentlich dazu gedacht ist, uns in Problemsituationen eine Hilfe zu sein, wird dann selbst ein Teil des Problems. In unserer Kulturwelt leben wir fast ausschließlich nur noch in dieser eingebildeten Welt, in diesem Modell. Und wir schaffen auch immer mehr Modelle. Alles, was die moderne Computertechnik nachbildet, ist schon im Menschen angelegt. Sachen, die im Menschen nicht angelegt sind, sind auch nicht erfolgreich. Wenn man sich diese ganzen Entwicklungen anguckt, der Mensch hat eine Neigung zu spielen, Deswegen sind Computerspiele unglaublich interessant. Der Mensch lebt gerne in geistigen Modellen. Deswegen leben wir auch gerne in solchen Rollenspielen, die uns eine vereinfachte Weltsicht gibt. Das heißt, wir werden abstrahiert zu einem Avatar, der in einer Welt abstrahierter Objekte herumläuft. Kommunikation ist für uns ganz wichtig. Das heißt, alle Sachen, die mit Kommunikation zu tun haben, werden stark verstärkt. Und ein unterschätzter Effekt ist unsere geistige Blasenbildung. Dafür gibt man jetzt auch immer den sozialen Medien die Schuld. Wenn ich irgendeine politische Einstellung habe, dann gehe ich, keine Ahnung, mein Facebook oder sowas. Und ich bekomme dann von meinen Freunden Nachrichten geschickt, die das bestätigen. Und ich schicke diese Nachrichten an meine Freunde weiter. Sachen, die da nicht zu passen, werden mir nicht geschickt. Also Nachrichten, die das Gegenteil meiner Ansicht bestätigen würden, erhalte ich nicht und ich schicke sie auch nicht weiter. Das heißt, ich versinke immer weiter in dieser Blase, weil meine Freunde mir jetzt auch nur noch Nachrichten zuschicken, die zu unserer gemeinsamen Ansicht passen. Das hat aber überhaupt nichts mit sozialen Medien zu tun, sondern es hat damit zu tun, wie wir mit der Wirklichkeit umgehen. Dass wir einfach bestimmte Sachen, die zu unserem Realitätsbild passen, die uns bestätigen, gerne annehmen und gerne hören. Und Sachen, die nicht dazu passen oder die wir auch nur nicht einordnen können, gar nicht, weil sie uns widerstreben, die filtern wir einfach raus. Und das ist schon immer so gewesen. Wenn man sich die viel berüchtigten Stammtischparolen, Gespräche anguckt, das war schon immer so. Die Leute haben sich da zusammengesetzt und haben da ihre Meinung gesagt und waren sich alle einig. Und haben dann Sachen gesagt, die man sonst nirgendwo sagen durfte, konnten das endlich mal offen aussprechen und haben alle einen Konsens erreicht. Durch die sozialen Medien wird das eigentlich nur multipliziert, aber es ist ein ganz normales menschliches Verhalten, so etwas zu tun. Die Schneeflocken fallen nirgendwo hin. Schneeflocken entziehen sich dieser Denkweise. Es ist für uns in unserer Modellierung nicht vorstellbar, dass etwas, was eins ist, plötzlich null wird. Das heißt, wenn etwas da ist und wir können es nicht mehr sehen, dann sind wir fest davon überzeugt, es ist noch irgendwo. Das ist diese Frage, die in einem anderen Koan kommt, nach den Wildgänsen. Wo sind sie hingeflogen? Fragt der Meister. Der Schüler antwortet. Sie sind weggeflogen und wird daraufhin in die Nase gekniffen oder kriegt eins auf die Nase. Unsere Vorstellung ist so, alle Dinge, die wir sehen, existieren tatsächlich aus sich selbst, für sich selbst. Und sie existieren auch, wenn ich sie nicht mehr sehen kann. Und das entspricht weitgehend auch dem, wie unsere wissenschaftliche Weltsicht die Welt darstellt. Für uns normalen Menschen. Natürlich ist Physik viel weiter und hat eine andere Sicht von Dingen, die nicht so materiell ist. Die Schneeflocken, die sich auflösen oder nirgendwo hingehen, stellen uns letztlich vor diese Frage: Wie kann es eigentlich sein, dass etwas Existierendes nicht mehr da ist? Kann das sein? Ein Großteil unserer Probleme mit unserer eigenen Vergänglichkeit kommt auch daher, dass wir diesen statischen Geist benutzen, wenn wir uns selbst modellieren. Wir modellieren unser eigenes Leben, unser eigenes Sein als ein Objekt. Und weil das einmal da ist, kann das auch nie verschwinden. Wenn jemand stirbt, dann muss der irgendwo hingehen. Wo geht er hin? Und viele Fragen im Zen versuchen genau dieses Denken auf Probleme stoßen zu lassen, um eine gewisse Erkenntnis zu ermöglichen. Schneeflocken, wo gehen sie hin? Wohin gehst du nach deinem Tod? Wo bist du vor deiner Geburt hergekommen? Das ist eigentlich nur die andere Seite der Medaille, wenn ich sage, Gegenstände sind ewig und können nicht vergehen, dann heißt das auch umgekehrt, sie können auch nicht entstehen. Die müssen auch schon immer da gewesen sein. Können nicht auf einmal spontan in die Welt hineinkommen. Dieser Umgang mit der Welt als Objekten führt dazu, dass es für uns eigentlich auch nicht vorstellbar ist, dass es so etwas wie Befreiung gibt. Denn, oder dass es so etwas wie eine schnelle Befreiung geben könnte. Denn das, was uns an der Befreiung hindert, sind auch wieder von uns erfundene Objekte. Das sind Hemmnisse, wie wir sie nennen. Und es sind unsere Anhaftungen oder Befleckungen oder wie auch immer wir das nennen wollen. Und das stellen wir uns auch vor als einen großen Haufen Bankkonto, Münzen oder Schuldscheine, die sehr stabil sind und die abgetragen werden müssen. Die können nicht alle auf einmal verschwinden, sondern die müssen nach und nach abgezahlt werden. Das können wir uns noch vorstellen, dass wenn man Sachen bezahlt, wenn man Sachen abarbeitet, wenn man sehr lange an etwas arbeitet, dass sich diese statische materielle Welt ändert. Interessant ist zum Beispiel, wenn man sich den Kalten Krieg anguckt, dass die Mauer in Deutschland für uns viel, viel, viel stabiler erschien als das, was man später die Mauer in den Köpfen nannte. Die Mauer war hart, fest, Beton, panzersicher, mit Selbstschussanlagen gesichert, vollkommen klar. Ein unüberwindbares Bollwerk, das wird da Ewigkeiten stehen. Und Das wird dafür sorgen, dass Deutschland immer geteilt bleibt. Diese Mauer ist jetzt seit über 40 Jahren weg. 40? Über 30. 30 Jahren weg. Aber diese Mauer in den Köpfen existiert immer noch. Das heißt, diese nachgebildete Welt in unseren Köpfen ist tatsächlich sehr viel stabiler als alle materiellen Schöpfungen. Und wenn man sich das klar macht, dann versteht man auch, warum so etwas wie Befreiung für uns so schwierig ist. Befreiung, so wie wir sie uns vorstellen, bearbeiten wir, wie alle unsere anderen Probleme, mit unserem strukturierten Logik-Rational-Geist, der die Welt modelliert. Und die Hindernisse auf dem Weg zur Befreiung sind für uns genauso wiederum modelliert als Objekte, die ein tatsächliches Sein haben und die nach und nach aufgelöst werden müssen. So wie wir im Schweiße unseres Angesichts unser Brot verdienen müssen, so eine Arbeit ist eben auch Befreiung. Und deswegen ist es für uns auch sehr nachvollziehbar, dass man dafür ganz lange und sehr hart arbeiten muss. Wenn wir wirklich die Botschaft der Schneeflocken verstehen und ihnen wirklich vertrauen können, dann können wir verstehen, dass das nicht notwendig ist und dass Befreiung nicht unbedingt ein Weg sehr harter Arbeit ist, sondern eigentlich genau das Gegenteil. Die Schneeflocken fallen von selbst. Ich muss nichts tun und ich kann auch gar nichts daran tun. Ich kann das Fallen der Schneeflocken weder erzeugen, noch beschleunigen, noch kann ich die Lebensdauer dieser Schneeflocken irgendwie verändern. Die fallen eine nach der anderen, ein berühmter Zen-Spruch, den zum Beispiel Harada auf diese Kalligrafien geschrieben hat, ist: Jede Schneeflocke fällt genau richtig. Jede Schneeflocke fällt genau richtig. Und alles das, was in meinem Geist geschieht, was da entsteht, ins Leben kommt und irgendwann nicht mehr ist, auch das geschieht vollkommen richtig. Wenn ich es schaffe, mit meinem Geist so umzugehen, wie mit diesen Schneeflocken, die ich betrachte. Egal, was da an Wünschen, Gefühlen, Abneigungen, Begierden aufkommt, auch welche Schwierigkeiten da auftauchen. Und mir das einfach nur anzuschauen, wie Schneeflocken im Winter, die in ihrem eigenen Tempo langsam runterfallen. Ich weiß nicht, woher sie kommen. Ich weiß nicht genau, wie lange sie brauchen, bis sie unten ankommen. Und irgendwann kommen sie auf und sie verschwinden, ohne irgendwelche Spuren zu hinterlassen. Wenn ich diese Art, mit meinem Geist umzugehen, mir zu eigen machen kann, dann befreit sich der Geist von selbst, ohne schwere Arbeit. Und jeder Versuch, das ist das Schöne an diesem Bild, jeder Versuch, das irgendwie zu beeinflussen, führt nur zur Verzweiflung. Wenn ich wild durch die Gegend springe und versuche, irgendetwas mit diesen Schneeflocken zu machen, oder wenn ich versuche, die kostbaren, die besonders schönen Schneeflocken festzuhalten und sie fange, schmelzen sie sofort in meiner Hand. Ein anderes schönes Bild für den richtigen Umgang mit dem eigenen Geist ist die Wasserschale, die man in der Hand hält. Ich nehme eine Wasserschale in die Hand oder eine Teeschale. Eine große Schale ist gut. Am besten spiegelt sich noch ein bisschen was da drin. Und dann bewege ich das Ganze und dann will ich es zur Ruhe bringen. Es ist vollkommen klar, wenn man dieses Beispiel nimmt, der einzige Weg, damit dieses Wasser zur Ruhe kommen kann, ist, wenn ich gar nichts tue. Überhaupt nichts. Und umgekehrt, alles, was ich tue, was ich am Anfang vielleicht versuche, ein bisschen entgegenhalten, um die Wellen zu ersticken sozusagen. Alles das, was ich tue, führt nur zu mehr Unruhe, wühlt noch mehr Dreck vom Boden auf, führt zu mehr Problemen. Einfach nur dem Wasser in der Schale zuzuschauen, wie es von selbst zur Ruhe kommt und den Schneeflocken in meinem Geist zuschauen, wie sie entstehen, aus dem Nichts kommen. Jede Schneeflocke sieht ein bisschen anders aus. Manche sind schön. Manche sind vielleicht auch nicht so schön, bewegen sich nach links, nach rechts, jedem eigenen Tempo, berühren irgendwann den Boden und verschwinden, ohne eine Spur hinterlassen. Das ist es, was letztendlich befreit. Das heißt, letztendlich geht es beim Sitzen, abgesehen von vorbereitenden Übungen, die eigentlich nur dazu da sind, uns klarzumachen, dass alles andere nicht funktioniert, ist die finale Übung einfach nichts tun, gar nichts tun, nur sitzen. Nur betrachten, nur eins sein mit dem, was da geschieht. Nur sitzen, Schneeflocken fallen vom Himmel langsam zur Erde und verschwinden, eine nach der anderen. Vielen Dank.